Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alle ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem.
Ich bete. Wir danken dir, Herr, für das Osterevangelium, für die Osterberichte der Evangelisten, die uns erzählen von dem, was die Jünger damals erlebt haben. So unglaublich, das leere Grab am Anfang, dann die Begegnung von Maria von Magdala mit einem ihr zunächst fremd vorkommenden Mann, dem Gärtner, und erst seine Stimme öffnet ihr die Augen. Es ist der auferstandene Herr. Und dann den Jüngern bist du begegnet, mehrfach und vielen anderen. Unglaublich, aber es hat sich ereignet. Und dann danken wir dir dafür, dass uns auch Paulus in seinem Nachdenken über dieses Geschehen solche Sätze aufgeschrieben hat, in denen er dem allen nachgedacht hat, was das heißt für unser Leben jetzt und für alle Zukunft, für das Ende der Geschichte, der Zeit, der Welt. All das, Herr, lass uns auch ein Stück weit begreifen, Schritt für Schritt mehr. Aber nicht nur im Kopf, sondern vor allem, dass es uns zu Herzen geht, dass es uns Hoffnung schenkt, dass es unser Leben bestimmt und prägt und uns Mut macht, dass es unseren Glauben stärkt. So rede du, Herr, und hilf uns zu hören. Amen. Liebe österliche Gemeinde, zu Zeiten Friedrichs des Großen hatte ein Pfarrer an der allgemeinen Auferstehung Zweifel geäußert und sollte abgesetzt werden. Das Aktenstück wurde dem König zur Bestätigung vorgelegt. Er aber machte dazu die bündige Randbemerkung: ist seine Sache. Wenn er nicht auferstehen will, soll er doch meinetwegen am jüngsten Tage liegen bleiben. Mag es damals eine Ausnahme gewesen sein, dass Menschen in unserem Land an der Auferstehung zweifelten, so dürfte das heute eher das Gegenteil sein. Doch schon Paulus, so zeigen unsere Verse und auch die übrigen 15 Kapitel im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, schon Paulus musste sich mit Zweiflern unter den Christen an der allgemeinen Auferstehung auseinandersetzen. Dabei war es für ihn keine Frage, dass Jesus Christus auferstanden ist. So erinnerte er zu Anfang des Kapitels daran, das, was er den Korinthern in seinen Predigten immer wieder gesagt hatte. eben daran, wie viel Zeugen es dafür gab, Menschen, die größtenteils noch lebten, als er diese Sätze schrieb, die man also fragen konnte. Der von den Toten auferstandene Jesus von Nazareth ist seinen Schülern und zuallererst eben Maria von Magdala und weiteren Frauen erschienen. Und er hat sich sogar anfassen lassen. Er ist greifbar, also leibhaft auferstanden. Kein Traum, keine Halluzination, keine Selbsttröstung. Wer sollte das auch schaffen? Wer brächte so viel mentale Kraft auf, zu behaupten und es selbst zu glauben, dass ein Toter, ein geliebter Verstorbener auferstanden sei, dass er lebe und brächte damit sogar sein eigenes Leben in Gefahr? Wer würde sein eigenes Leben aufgeben, um dieser Idee, dieser Erfindung willen? Nein, ich bin mir zutiefst sicher, dass das unmenschlich, übermenschlich ist. Das schafft niemand. Das hält niemand durch. Und schon gar nicht so, dass im Nullkomma nicht seine Idee von anderen geteilt wird, geglaubt wird. Und noch weniger ist es vorstellbar, dass eine Gruppe sich so etwas ausdenkt und dann trotz des Drucks von außen, trotz Lebensgefahr, dass niemand, wirklich keiner von ihnen, doch dann irgendwann umfällt und zugibt, wir haben es doch nur erfunden. Nein, kaum ein historisches Ereignis ist so gut gesichert wie die leibhafte Auferstehung Jesu von den Toten. Und dazu kommt, dass seitdem ja immer wieder Menschen das nicht nur einfach glauben, sondern an sich selbst erfahren, dass das Leben durch den Glauben an diesen lebendigen Christus verändert wird. In unserem Predigtext vom Karfreitag aus dem 2. Korintherbrief heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da ist mehr als nur, dass jemand Lehrsätze glaubt, sie mit dem Verstand für wahr und richtig hält. Nein, da ändert sich Leben. Da ändert sich ein Mensch, da wird seine Persönlichkeit verwandelt. Da bricht in der Tat etwas Neues an. Und deshalb war für Paulus klar, Christus ist vom Tod, ist von den Toten auferweckt worden. Wie sollte ein glaubender Mensch so verändert, so verwandelt werden, wenn Christus im Grab geblieben wäre? Wenn es nur eine Idee wäre, mag sie noch so ausgeklügelt, so sinnhaft sein, so wie es die von der Liebe und der Versöhnung und einem Leben mit guten moralischen Maßstäben ja ist. Nein, das haben die Menschen schon immer versucht, aus eigener Kraft bessere Menschen zu werden, zu sein. Doch das hat nie dauerhaft Erfolg gehabt. Da mögen einzelne richtig gute Menschen sein. Wir werden vermutlich alle solche kennen, die wirklich besser leben, als so mancher Christ lebt. Aber auf die breite Masse gesehen, nein. Und selbst auch diese besonders guten Menschen machen Fehler, sind nicht ohne Schuld. Nein, da braucht es schon mehr als nur den Willen eines Menschen zu einem gerechten, zu einem gottgerechten Leben. Sonst bliebe alles beim alten Adam. Sonst bliebe der Tod am Ende der Sieger. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wozu aber sollte das denn gut sein, wenn das ohne Folgen bliebe? Nein, Weil das so ist, deshalb werden alle Menschen auferstehen. Einst, wenn Christus wiederkommt. Der Tod kann sie nicht halten, so wenig er eben Jesus von Nazareth, den Christus, halten konnte. Das ist die österliche Freudenbotschaft. Die eine Auferstehung ist nur der Anfang. Die große Ouvertüre, die schon alle Themen der folgenden Symphonie anklingen lässt. Die schon alle Elemente des großen Finales in sich trägt. Wie selbst die Schöpfung den Atem anhält. Die Sonne sich verfinstert. Wie der Stein durch ein Erdbeben vom Grab entfernt wurde. Ein Engel oder auch mehrere dabei eine Rolle spielten und den Menschen den Blick vom Grab weg auf den Auferstandenen richteten. So werden eben auch am Ende große Dinge geschehen. Gräber aufgetan, Himmel und Erde werden wanken und bersten, die Posaunen blasen und Halleluja werden die Engel singen und unseren Blick auf den wiederkommenden Christus richten. Doch bis dahin leben wir noch in dieser Welt und treffen eben dabei immer wieder auf den Tod. Er ist immer noch höchst real. Er gehört zu unserem Leben, ist Teil davon. Doch er wird uns nicht zum Freund, sondern bleibt der Feind des Lebens. Überall sehen wir die Zeichen des Todes, so sehr wir als Menschheit auch versuchen, ihn auszugrenzen, ihn zu übertünchen, ihn schön zu reden und zu verklären versuchen. Zum Beispiel darin, dass der selbstgewählte Freitod Ausdruck eines selbstbestimmten Lebens sei, als sei das das Höchste, was am Ende stehen könne. Und tagtäglich kommen die Bilder aus der Ukraine, aus Gaza, aus dem Iran, dem Sudan, aus Myanmar, aber auch aus unserem Land, bis in unsere Nachbarschaft hinein zu uns. Bilder der Zerstörung und des Todes. Der Tod lacht darüber. Und er freut sich auch am Hass und Streit. Auch in unseren Reihen, in unserer Umgebung. Der Tod regiert in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, in denen zu oft einsam gestorben wird. Und die Trauer um einen geliebten Menschen ist höchst real. Ausgegrenzt ist der Tod und doch präsent. Können wir ihm eben und allen seinen Gespielinnen und Verbündeten nicht entkommen. So ist das Leben. Es endet mit dem Tod. Es gibt keine Möglichkeit, dem zu entkommen. Auch nicht für die, die sich mit ihm verbünden, die Hass schüren, den Tod bringen, in wessen Namen und Auftrag auch immer. Denn der Tod lacht auch über sie. Doch wer zuletzt lacht, sagen wir, und das ist richtig, lacht am besten. Das Lachen im Ostergottesdienst, das Osterlachen bringt das zum Ausdruck. Die Auferstehung hat schon begonnen. Jesus Christus war der Erste der Verstorbenen, alle anderen werden folgen, ebenfalls auferstehen. Wie auch immer wir uns das vorstellen sollen können. Kein Mensch ist bei Gott vergessen. Ob er lebt oder ob er schon gestorben ist. Auch das muss gesagt werden. Schon jetzt also weiß Gott um dich. Um den noch auf dieser Erde Lebenden. Er, der Herr über Leben und Tod, ist so auch der Herr über Lebende und Tote. Er weiß um jeden Menschen, kennt ihn, liebt ihn und will an deiner Seite sein, so wie er an meiner Seite gewesen ist bis heute. Und ich mir gewiss sein kann, dass er es auch morgen und mein ganzes restliches Leben sein wird. Und auch in meinem Tod wird er da sein. Und er wird mich eben am Ende auferstehen lassen. Und dich auch, alle seine Geschöpfe. Gestern war im Fränkischen Tag ein Interview mit Nina Hagen. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Sie gilt als Godmother of Punk, Gottmutter des Punks. Und sie ist schräg und schrill. Aufgewachsen in der DDR. Ihre Mutter war dort eine bekannte Schauspielerin. Ihr Vater Regisseur, der aber, als sie 3 war, die Familie verlassen hat. Als 10-Jährige wurde Wolf Biermann ihr Stiefvater. Und ihre Tochter Cosima Shiva ist inzwischen eine bekannte Filmschauspielerin und auch ihr Sohn ist inzwischen im Schauspielgewerbe gelandet. Und sie hat gerade in diesen Tagen ein neues Gospel-Album mit dem Titel Highway to Heaven. Also Autobahn in den Himmel rausgebracht. Und gefragt in diesem Interview, ob sie Angst vor dem Tod habe, sagte sie, nee, diese Angst habe ich nicht. Im Gegenteil, ich freue mich auf den Tod, beziehungsweise auf mein ewiges Leben bei Gott, das nach dem irdischen Tod auf mich wartet. Ich weiß doch, wem ich in der ewigen Heimat begegnen werde. Ich habe mich schon vor langer Zeit zu Jesus Christus bekannt. Unser irdisches Leben dient uns Menschen dazu, uns auf das ewige Leben vorzubereiten. Gott ist unser Meisterplaner. Er hat alles im Griff. Soweit Nina Hagen. Ja, der Tod spielt in unser aller Leben immer noch seine Rolle. Er bleibt unser Feind. Doch Angst vor ihm müssen wir nicht mehr haben. Seine Tage sind gezählt. Der Tod liegt im Sterben. Mag sein Sterbeprozess lang sein, quälend lang, aber am Ende steht sein Tod. Er ist der letzte Feind, den Jesus besiegen will und wird. Solange also müssen wir damit leben, dass Menschen um uns herum krank werden. Solange müssen wir damit leben, dass diese Welt an Streit, Hass, Gewalt, Verbrechen, an Lieblosigkeit und an Dummheit, an Gedankenlosigkeit und durchtriebener Boshaftigkeit leidet, an Kriegen und an Zerstörung, an Epi und Pandemien und an Klimaerwärmung und menschengemachter Umweltzerstörung. Doch der Tod des Todes ist besiegelt, weil Christus auferstanden ist. Und weil er am Kreuz das Leben aller Menschen, das Leben auch dieser Schöpfung errungen hat und Gott das in seiner Auferstehung bestätigt hat. Das Leben obsiegt, weil die Liebe stärker ist als der Tod und alle seine Mächte und Gewalten, ob menschlicher oder auch anderer Natur. Auferstehung. Jeder von uns ersteht als neuer Mensch. Und doch erkennbar als der, der er schon war. Gerne erzähle ich die Anekdote von Karl Barth, dem großen evangelischen Theologen des letzten Jahrhunderts, der unter anderem die Barmer Theologische Erklärung mitverfasst hat und der dafür von den Nazis verfolgt wurde und in die Schweiz flüchten musste. Er wurde einmal von einer etwas anstrengenden Dame nach dem ewigen Leben gefragt. Herr Professor, sagen Sie bitte, ist es auch ganz gewiss, dass wir im Himmel alle unsere Lieben wiedersehen? Und Barth sah die Frau scharf an und sagte dann langsam und mit Nachdruck, ja, aber die anderen auch. Wir dürfen uns unserer Auferstehung und unseres neuen Lebens, wir dürfen es uns so konkret tatsächlich vorstellen. Wir werden einander wiedersehen. Wir sind wiedererkennbar. Doch wir sind nicht mehr dieselben. Wir sind dann nicht mehr nur erneuerte Menschen, die sind wir schon hier, sondern wir sind dann vervollständigte, vollkommene neue Menschen. Aber eben immer noch dieselben Geschöpfe Gottes. Und wenn am Ende dann auch der Tod den Tod gefunden hat und Jesus Christus alles seinem Vater übergibt, er dann alles in allem ist, dann sind wir mit Gott vereint. Dann sind wir ihm das gegenüber, das er haben will. Dann dürfen wir mit ihm und allen anderen gemeinsam leben, feiern, wirken, die erneuerte Welt gestalten. Und Wohnung nehmen in der von Jesus Christus uns vorbereiteten Wohnung. Diese Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Diese Hoffnung bleibt lebendig. Sie ist es ja schon seit nunmehr fast 2000 Jahren. Sie ist nicht tot zu kriegen, weil sie von einem lebendigen Herrn immer wieder neu gespeist und mit Leben gefüllt wird, weil er diese Hoffnung ist, der auferstandene Jesus von Nazareth, der Christus Gottes. Diese Hoffnung soll und kann in deinem und in meinem Leben immer wieder aufleuchten und zum Ausdruck kommen. Gerade dann, wenn wir von Trauer und Krankheit, von Streit und Hass, von Gewalt und Tod angegangen werden. Sie will uns ermutigen, sie will uns den Kopf heben, sie will uns den aufrechten Gang gehen lassen. Sie will uns auch gerade jetzt helfen, in diesen Tagen, gegen alle Kriegsrhetorik und Weltuntergangsstimmung Menschen zu bleiben, die hoffen und die Hoffnung verbreiten. Die Liebe leben und nicht nur predigen. Die sich für andere einsetzen, für Menschen in Not, für Leidende, Trauernde, Kranke. Die Sterbenden beistehen und ihnen dadurch angesichts des Todes zeigen, dass das Leben letztlich obsiegt. Denn Auferstehung bedeutet Tod des Todes. Und für uns und die gesamte Schöpfung ewiges Leben in Gottes neuer Welt. Amen.